Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt, herzlich willkommen. Der Kampf um die freie Rede im Internet hat heute einen neuen Showdown erreicht. Hassbotschaften gelten jetzt auch in den USA immer weniger als Meinungsfreiheit. Gleich unser erstes Thema. Außerdem, die US-Justiz lässt Server einer Enthüllungsplattform in Deutschland konfiszieren und wie Großbritannien mit einer außergewöhnlichen Kooperation gegen das Wegbrechen des Lokaljournalismus vorgeht. Unsere Themen bei Medias Res bis 16 Uhr. Das Internet. Unendliche Weiten, ferne Galaxien. Die Möglichkeiten, mit anderen Menschen selbst in den fernsten Winkeln der Welt in Kontakt zu treten, endlos. Diese Utopie, dieses Ideal, das das Internet in frühen Zeiten lange begleitet hat, ist so mittlerweile Geschichte. Megakonzerne wie YouTube, Facebook oder Google geben durch ihre Algorithmen vor, was, wann und wie etwas gezeigt wird. Und der Hort des freien Meinungsaustausches, der freien Rede, der das Internet einmal war, ist in vielen Bereichen dominiert von rechten und rechtsextremen Gruppen und von Hassrede. Das soll so aber nicht weitergehen, haben nun scheinbar auch die Tech-Unternehmen in den USA gedacht und in den letzten Wochen viele für Desinformation und Hassrede bekannte Konten und Gruppen gesperrt, zum Beispiel bei Facebook und Twitter. Nun ergreift auch die Social-Media-Plattform Reddit Maßnahmen. Und dazu bin ich jetzt verbunden mit unserem US-Korrespondenten Markus Schuler. In den USA ist Reddit jedem ein Begriff, in Deutschland ist die Plattform aber noch relativ unbekannt. Bevor wir also auf die Maßnahmen gegen Hassrede eingehen, erstmal zur Basis. Was ist das für eine Plattform Reddit und wie unterscheidet sie sich zum Beispiel von Facebook, Twitter oder YouTube?
Naja, Reddit scheint noch etwas aus einer anderen Zeit. Das liegt vielleicht am Design, obgleich es erst vor 15 Jahren gegründet wurde, ist die Idee des Bulletin Boards vermutlich eher aus der Zeit vor dem WWW, dem World Wide Web. Es gibt dort Dienste, wo man sich unterhalten kann. Das ist ein Message Board, ein Nachrichtenboard und über alle Themen, die man sich nur denken kann, wird dort diskutiert. Und das Besondere, je nachdem, wie viele Bewertungen eine Diskussionsrunde erhält, umso stärker rutscht sie in der Relevanz nach oben. Wer in der Google-Suche hier im englischsprachigen Raum nach Begriffen sucht, der wird häufig auf die Seiten von Reddit geleitet.
Welche Maßnahmen ergreift Reddit jetzt gegen Hassrede auf der Plattform?
Ja, bislang hat Reddit ja seinen User relativ frei gewähren lassen, von Hass über Extremismus bis hin zu den abstrusesten Verschwörungstheorien. Das wurde dort alles diskutiert. Das hat über viele Jahre auch dem Image übrigens von Reddit sehr geschadet und viele User auch verprellt. Doch jetzt hat die Plattform reinen Tisch gemacht und zum Beispiel rechte Accounts wie von The Donald und über 2000 Diskussionsgruppen mit rassistischen oder extremistischen Inhalten gelöscht.
Aber warum gerade jetzt? Reddit-Gruppen wie The Donald gibt es ja schon länger oder gab es schon länger.
Ja, das hat vermutlich mehrere Gründe. Einer ist der Anzeigenboykott sicherlich bei Facebook. Das hat dann doch viele Silicon Valley-Unternehmen überrascht, auch wenn er Facebook finanziell nicht sonderlich wehtut, weil im Sommer ohnehin weniger Anzeigen geschaltet werden. Da haben sich viele Werbeagenturen, aber auch die Hersteller von Produkten gesagt, wir möchten unsere Reklame nicht neben Hass- und Gewaltbotschaften sehen. Ein anderer Grund ist aber auch die Corona-Pandemie, die hat vielen Menschen vor Augen geführt, dass die Botschaften, die zum Teil in diesen Foren veröffentlicht werden, unglaublich gefährlich sein können. Und dort werden sie eben auch rasend schnell verbreitet. Zum Beispiel, dass viel Wasser trinken gegen das Coronavirus hilft. Und das hat dann so Leute wie den Reddit-Gründer Steve Huffman dazu bewogen, zu sagen, okay, wir müssen dagegen jetzt etwas unternehmen.
Sie würden also sagen, das ist weniger eine Folge einer neuen gesellschaftspolitischen Überzeugung, sondern mehr auch eine Folge des Anzeigenboykotts von US-Großunternehmen bei diesen Social-Media-Plattformen.
Ich habe den Eindruck, da passiert gerade im Falle von Reddit, aber auch Twitter aufgrund einer persönlichen Entscheidung der Führungsebene sehr viel, hinter der übrigens auch viele Mitarbeitende stehen. Die Leute wollen sich offenbar morgen noch im Spiegel anschauen können und wenn ein US-Präsident empfiehlt, sich vielleicht doch Bleichmittel zu spritzen, um das Coronavirus zu bekämpfen oder noch schlimmer rassistische Bemerkungen aus den 70er Jahren zitiert, das war dann für viele Leute hier im Silicon Valley ein Zeichen, offenbar die Notbremse zu ziehen. Und das erleben wir gerade.
US-Präsident Donald Trump setzt ja sehr stark auf soziale Medien, gerade auch jetzt im US-Wahlkampf natürlich. Welche Bedeutung hat dieser Kurswechsel von Reddit für ihn und für seine Wahlkampagne?
Naja, Reddit ist von ihm nie selbst oder seinem Wahlkampfteam aktiv bespielt worden. Dort haben Unterstützer von Trump Konten unterhalten und in seinem Namen quasi diese zum Teil rassistischen Dinge veröffentlicht. Für ihn ist vor allem eine Plattform wichtig, das ist Facebook. Dort können die Nutzer eben sehr genau nach demografischen Gruppen angesprochen werden. Da spielt es auch keine so große Rolle, dass Trump bei Twitter auf mehr als 83 Millionen Follower kommt. Vieles ist dort eben Streuverlust und bei Facebook können auch Leute angesprochen werden, die sich vielleicht gar nicht so sehr mit Donald Trump identifizieren, aber über diese demografische Aufteilung funktioniert das eben gut.
Schauen wir nochmal weiter auf das große Ganze. In den USA wird das, was man unter freier Rede und freier Meinungsäußerung versteht, ja schon lange sehr viel weiter gefasst als bei uns in Deutschland, wo Aufrufe zu Gewalt und in Teilen auch Beleidigungen durch das Recht auf freie Meinungsäußerung ja nicht gedeckt sind. Ändert sich da jetzt auch in den USA grundlegend etwas an der Perspektive auf freie Meinungsäußerung?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube es eher nicht. Der erste Zusatzartikel in der US-Verfassung ist hier natürlich ein sehr hohes Gut. Ich glaube aber, viel Schwachsinn und auch eindeutig rassistische Inhalte, die wollen diese Plattformbetreiber jetzt einfach nicht mehr akzeptieren. Und das wird ihnen jetzt klar, vielleicht etwas zu spät. Das hat lange gedauert, aber vor allem bei Twitter, bei Reddit, aber auch vielen anderen kleineren Plattformen unternimmt man jetzt etwas.
US-Korrespondent Marco Schuler über den Kampf gegen Hass im Internet und neue Maßnahmen bei der US-Internetplattform Reddit. Übrigens hat nun auch YouTube weiter durchgegriffen und wegen Hassrede mehrere Konten der rechtsextremen identitären Bewegung gesperrt. Die Plattform DDO Secrets gilt Kennern als das kleine, noch recht unbekannte WikiLeaks. Auf seinen Servern liegen geleakte Dokumente über Polizeigewalt zum Beispiel, aber auch darüber, wie soziale Medien der Polizei dabei helfen, Demonstrierende zu überwachen. Ein Server von DDO Secrets steht in Sachsen und der wurde Anfang Juli auf Betreiben der US-Justiz in Deutschland beschlagnahmt. Julia Kastein berichtet.
Anfang Juli wurde Lorax Horn misstrauisch. Der Server mit Suchmaschine und Datensätzen ihrer Enthüllungsplattform DDO Secrets war nicht mehr zu erreichen. Tage später erfuhr das kleine Journalistenkollektiv, die Staatsanwaltschaft in Zwickau hatte den Server beschlagnahmt, der in einem Rechenzentrum in Falkenstein in Sachsen stand, auf Antrag des US-Justizministeriums. Für Lorax Horn, 34 Jahre alt und bei DDO Secrets, die Chefredaktion, ganz klar ein Fall von Zensur.
The censorship tells us about the significance of the data.
Diese Zensur zeigt uns nur, wie wichtig die Daten sind, die wir dort hatten. Und der Datensatz, den wir kurz zuvor veröffentlicht haben, Blue Leaks, ist unser bislang bedeutendster.
One of the most significant ones that we've put out.
Der Name Blue Leaks spielt auf die blauen Uniformen der amerikanischen Polizei an. Und es ist ein fast 300 Gigabyte großes Paket mit Daten von 200 US-Behörden aus 24 Jahren. Interne Unterlagen, E-Mails, Fotos, Videos und sogar Kontoverbindungsdaten. Über die Informationen berichteten schnell Medien in aller Welt, weil sie beispielsweise belegen, wie eng der US-Kurznachrichtendienst Twitter und das chinesische Videoportal TikTok mit der Polizei zusammenarbeiten. Während der Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd sollen die Unternehmen der Polizei geholfen haben, Demonstranten und Aktivisten zu überwachen, sagt Horn im Skype-Interview aus dem Homeoffice in Kanada.
I think that we're seeing.
Diese Daten belegen eine ungute Nähe zwischen Polizei und sozialen Medien und darüber sollte mehr gesprochen werden. Kurz nach der Veröffentlichung der Daten ließ Twitter den Account von DDO Secrets sperren. mit dem Verweis, dass der Inhalt potenziell gefährlich sei. Auch das FBI nahm offenbar Ermittlungen auf. In dem Datenwust finden sich auch private Informationen über Polizeibeamte bis hin zur Sozialversicherungsnummer und Bankverbindungen. Den Vorwurf, dass sie mit diesen Enthüllungen Beamte gefährden oder zumindest ihre Privatsphäre verletzen, weist Horn zurück.
The violence is coming from the police at this point.
Die Gewalt geht doch momentan gann klar von der Polizei aus. Und deshalb weise ich diese Idee ganz klar zurück, dass unsere Veröffentlichung irgendwie mit den Aktionen der Polizei gleichzusetzen ist. Die Daten hätten sie von Hackern um die Gruppe Anonymous bekommen, die genauso wütend wie sie über Polizeigewalt seien, sagt Horn. Aber mit dem eigentlichen Hacken, eine Straftat, hätten sie nichts zu tun. Sie seien schließlich Journalisten.
We're a smaller footprint than some larger leak organizations like WikiLeaks.
Wir sind nur einfach kleiner und unbekannter als WikiLeaks. Und deshalb dachte die Staatsanwaltschaft in Deutschland vielleicht, sie könnten uns dicht machen. Aber sie haben uns nicht dicht gemacht. Wir werden dadurch nur noch stärker. Ob und wann der Server aus Sachsen an die US-Justizbehörden ausgeliefert werden soll, ist noch unklar. Das US-Justizministerium hat auf die Anfrage des ARD-Studios in Washington bislang nicht reagiert. Aber DDO Secrets macht inzwischen weiter. Gestern veröffentlichte die Gruppe Daten über die Anfänge des großen Rivalen WikiLeaks. Die Assange-Leaks, darunter Chatprotokolle zwischen Julian Assange und ehemaligen Mitstreitern, liefern wichtige Hintergründe über die Anklage wegen Geheimnisverrats gegen den WikiLeaks-Gründer, sagt Horn, und betont, dass DDO Secrets weder für noch gegen ihn Partei ergreife. Es gehe nur darum, Beweismittel öffentlich zu machen.
Julia Kastein über die Beschlagnahmung eines Servers der US-Enthüllungsplattform DDO Secrets in Deutschland. Kaum jemand in den Medien ist so nah an den Lebenswelten der Menschen wie Lokaljournalistinnen und Lokaljournalisten. Was ändert sich in meiner Stadt? Wird es in Zukunft bezahlbaren Wohnraum geben? Welche Events finden statt? Und wie machen sich eigentlich die Bürgermeisterin oder Ratsfrauen und Ratsmänner in ihrem Amt? Das sind einige ihrer Themen. Antworten auf diese Fragen gibt es leider aber immer weniger. Der Lokaljournalismus bröckelt, vor allem finanziell. Die Verkaufszahlen von Zeitungen gehen zurück und Werbung wird auch seit Corona immer weniger geschaltet. Das ist nicht nur eine deutsche, sondern auch eine internationale Entwicklung. Und in Großbritannien springt deswegen schon seit einiger Zeit die öffentlich-rechtliche BBC ein und zahlt Zeitungen die Lokaljournalisten. Ada von der Deken zieht Bilanz.
Das Local Democracy Reporter Programm. Die Kooperation zwischen der öffentlich-rechtlichen BBC und den privaten Zeitungsverlagen in Großbritannien ist einmalig. Seit 2,5 Jahren läuft das Programm und wurde nun erstmalig einer Revision unterzogen. Umgerechnet knapp 9 Millionen Euro kostet es die BBC jährlich. Matthew Barraclough von der BBC leitet das Local Democracy Reporter Programm. Er war schon dabei, als das Projekt noch eine Idee auf dem Papier war.
Wir hatten weder eine Bedienungsanleitung noch eine Vorlage oder genaue Anweisungen, denen wir hätten folgen können. Wir haben das von Grund auf neu aufgesetzt. Im Fazit heißt es jetzt, und das freut uns wirklich, es ist kein Projekt mehr. Es ist vielmehr zum Normalbetrieb innerhalb der BBC geworden.
Und das führte zu Berichten, die es ohne das Programm womöglich nicht gegeben hätte. Beispielsweise über Polizeibeamte, die illegal gebrauchte Reifen von Einsatzfahrzeugen verkauften. Regelmäßig ging es um die Unterversorgung im öffentlichen Nahverkehr oder um einen Gemeinderatsvertreter, der sich weiter Sitzungsgelder in Cambridge auszahlen ließ, obwohl er längst nach Schottland umgezogen war. Die LDAs sitzen in Gemeinderatssitzungen, in denen zum Teil jahrelang keine JournalistInnen mehr anwesend waren. Eine gute journalistische Abdeckung sei wichtig für die Demokratie, sagt Annika Seel. Sie ist Professorin für digitalen Journalismus an der Universität der Bundeswehr München und forscht zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Europa. Die BBC, die trotz hoher Reichweite einem hohen öffentlichen Druck ausgesetzt ist, profitiere ihrerseits von dem Programm.
Insofern kann man das durchaus auch lesen als eine Möglichkeit der BBC, den lokalen Journalismus zu stärken, aber gleichzeitig auch ihre eigene Position damit zu behaupten.
Zumal die BBC ebenfalls auf die Berichte der LDAs zugreifen kann, sei das Konstrukt eine Win-Win-Situation für Verlage und die BBC und rechtfertigt die hohen Kosten für die Sendeanstalt. Aber es tun sich auch Schwierigkeiten auf. Das machte der Zwischenbericht unlängst deutlich. Vor allem die drei größten Zeitungsverlage Reach PLC, Newsquest und JPI Media machen von dem Angebot der BBC Gebrauch. 90% der Verträge liegen bei diesen großen drei. Daran gab es Kritik. Matthew Barraclough von der BBC sieht zwar ein, dass sich daran etwas ändern muss, gibt aber zu bedenken:
I think there's a fundamental misunderstanding.
Ich glaube, insgesamt hält sich immer noch ein großes Missverständnis über das Projekt. Viele glauben weiterhin, es ginge um ein BBC-Zuschussprojekt für Lokalredaktionen. Es geht aber in erster Linie um Inhalte. Wir bezahlen Leute, damit sie berichten. Dabei ist es wichtiger, dass diese Artikel an alle Partner weiterverbreitet werden. Welche Redaktion die Reporter angestellt hat, ist hingegen gar nicht so wichtig.
Employing the reporters.
Woran man allerdings dringend arbeiten müsse, sei der Auswahlprozess, denn Menschen aus Einwandererfamilien seien bisher im Programm unterrepräsentiert. Nach dem Vorbild der britischen Local Democracy Reporter wurden in den vergangenen Jahren auch in Neuseeland und in Kanada solche Programme zur Unterstützung des Lokaljournalismus eingeführt. In Deutschland hat der Lokaljournalismus ähnliche Probleme wie in Großbritannien. Wäre es auch hierzulande denkbar? Das Programm sei charmant und besteche durch die staatsferne Organisation, meint Annika Seel. Aber
was natürlich immer zu diskutieren ist bei einem solchen Modell, ist einmal die Frage, wie wirkt es sich auf die Vielfalt aus? Also wäre in einem Markt ohne ein solches Programm noch mehr Vielfalt vorhanden? Und das Zweite ist, sind wettbewerbsrechtliche Fragen. Also wird durch ein solches Programm der Wettbewerb verzerrt und wenn ja, wie? Das müsste für Deutschland sozusagen geprüft werden.
Eine solche Kooperation zwischen Privaten und Öffentlich-Rechtlichen wirft Fragen auf. Damit einem Projekt wie dieses gelingt, das zeigt der Zwischenbericht über die Local Democracy Reporter, ist die Einbindung aller Beteiligten von Anfang an ausschlaggebend. Ideen zum Ausbau gibt es. Auch Gesundheits- oder Gerichtsberichterstattung müsste im Lokalen gefördert werden. Die BBC-Mittel sind allerdings erst einmal ausgeschöpft.
Wie kann Journalismus nah an den Menschen gestärkt werden? Ada von der Degen war das mit einem Beispiel aus Großbritannien, wo die öffentlich-rechtliche BBC einigen Zeitungen die Lokaljournalistinnen und Lokaljournalisten zahlt. Der Sommer ist traditionell eine Zeit der Entschleunigung. Politisch gilt das zwar immer weniger, aber beim Fernsehprogramm hält man sich noch dran. Optimisten nennen das Erholung, Pessimisten Sommerloch. Und um diesem Sommerloch entgegenzuwirken, hat sich die ARD in diesem Jahr ein Best-of ihrer Sendung Tatort überlegt. Unseren Kolumnisten und Langzeit-Tatort-Fan Matthias Dell hat das aber nicht überzeugt.
Medias Res. Matthias Dell.
Im Sommer sendet das Fernsehen traditionell Wiederholungen. Auch wenn keine Pandemie herrscht und die großen Sportereignisse ausfallen, mit denen sonst stundenlang Programm gemacht worden wäre. Beim Tatort ist das schon seit Jahren so. Wobei die ARD-Pressestelle großen Wert darauf legt, dass es eben keine Tatort-Sommerpause gibt, sondern lediglich keine neuen Filme. Genau genommen muss man also von der Tatort-Erstausstrahlungspause sprechen. Für die Tatort-Erstausstrahlungspause 2020 hat sich die ARD etwas Besonderes überlegt, ebenfalls unabhängig von der Pandemie. Weil die beliebte Sendereihe, das immer noch Prunkstück des Ersten, im Herbst 50 Jahre alt wird, darf das Publikum jede Woche seinen liebsten Tatort küren. 50 Filme hat die ARD vorauswählen lassen, und zwar nach Quotenstärke, schön gerecht verteilt auf alle Sender des Verbundes. Und dann sollen die Leute abstimmen und die Folge mit den meisten Stimmen wird gesendet. Der Schmu bei der ganzen Sache ist, der älteste Film im Angebot stammt von 1999. Das heißt, die ARD feiert eigentlich 21 Jahre Tatort. Die Erklärung dafür lautet Sehgewohnheiten. Dass, so die Annahme, die Leute vor dem Fernseher Allergie, Herzinfarkt oder Übelkeit kriegen, wenn sie im Fernsehen einen Film entdecken, der nicht aussieht wie das immer gleiche Bewegtbild sonst. Es ist traurig, dass Menschen, die so denken, öffentlich-rechtliches Fernsehen verantworten dürfen. Wie langweilig das Ergebnis ist, lässt sich an den bisher gesendeten Wunsch-Tatort-Folgen ablesen. Bis auf die erste, eine misogyne Münchner Folge von 2003, handelte es sich um Darlings aus der letzten Zeit. Um zwei Folgen mit Thiel und Börne von 2015 und 2017 und eine aus Dortmund aus demselben Jahr. Mit anderen Worten, um Filme, für die die ARD überhaupt keine Abstimmung gebraucht hätte, weil sie eh laufend wiederholt werden. Damit nicht genug der Rosttäuscherei. Am Freitagabend sendet die ARD aktuell eine weitere Strecke mit Tatortwiederholungen, die scheinbar ebenfalls dem Jubiläum gewidmet sind. Die ARD spricht nämlich von Tatort-Klassikern. Highlights wie Blechschaden von 1971, Rot-Rot-Tot mit Kurt Jürgens oder den Berliner Experimentalstreich Ein Hauch von Hollywood vom Ende der 90er Jahre sucht man dort aber vergebens. Genauso wie Geschichte. Die älteste bislang programmierte Folge datiert von 1996. Ganz am Ende der Reihe soll der erste Schimanski-Tatort gezeigt werden. Der ist von 1981. 39 Jahre Tatort, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Immerhin, wohin diese Geschichtslosigkeit führt, kann man aktuell auf der Website des öffentlich-rechtlichen Spartenkanals Phoenix sehen, wofür morgen, Donnerstag, den 16. Juli, die Ausstrahlung von Andreas Goldsteins schönem und unbedingt sehenswertem Dokumentarfilm Der Funktionär angekündigt ist. Eine essayistische Auseinandersetzung des Sohnes mit dem Vater, Klaus Gysi, der Minister und Botschafter war in der DDR und ein Symbol dafür, wie das Land von seinen großen Idealen in graue Bürokratie hineingescheitert ist. Die Ankündigung zum Film auf der Homepage zeigt nun ein Schwarz-Weiß-Foto, unter dem steht
Straßenszene in der DDR.
Auf dem Bild sind Trabis und Wattbooks zu sehen, also Autos aus der DDR. Aber hinter diesen Autos ist das Café Käse zu entdecken, eine Las Vegas-Spielhalle, das Hotel Hanseat, ein Sexkino. Bei der Straße handelt es sich um die Hamburger Reeperbahn. Bildungsauftrag: Warum hast du uns verlassen? Hamburg liegt in der DDR und der Tatort wird dieses Jahr 21 Jahre alt.
Die Kolumne von Matthias Dell.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Tim Schweiger, Chef vom Dienst bei der Sindelfinger Zeitung, Döblinger Zeitung. Unsere Schlagzeile für morgen: Sindelfingen geht am Stock. Die Corona-Krise zwingt die Stadt zu einem Nothaushalt. Die Corona-Krise geht natürlich auch an einer Stadt wie Sindelfingen mit rund 60.000 Einwohnern nicht spurlos vorüber. Der größte Arbeitgeber am Ort, Daimler, steckt in der Krise. Die Gewerbesteuerkurve zeigt steil nach unten und dementsprechend schlecht geht es der Stadt. Wir werden morgen ausführlich beschreiben, welche Auswirkungen das für den städtischen Haushalt hat und was die Konsequenzen daraus sein werden.
Das war's mit Medias Res für heute. Unsere Sendung und all unsere Beiträge finden Sie auch in unserer kostenfreien App, der DLF Audiothek und natürlich unter www.deutschlandfunk.de/mediasres. Gleich folgt der Büchermarkt und dort geht es dann um eine außerirdische Invasion in Nigeria. Dazu dann gleich mehr im Büchermarkt mit Jan Drees. Mein Name ist Miriam Kitt und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.